Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist weiterhin nicht Ben Brümmer, sondern Tommy Bastian. Und Ben Brümmer fehlt zum zweiten Mal in Folge, Premiere. Deshalb darf ich ein weiteres Mal Johannes Weber an meiner Seite begrüßen. Freue mich, Johannes, dass du wieder da bist.
Ja, moin Tommy. Ja, ich habe eine schöne Woche hinter mir. War in Brüssel und in Amsterdam, habe viel erlebt und freue mich, dass wir jetzt einen Hansa-Spieler bei uns an der Seite haben, hier heute in der Folge.
Genau, wir sitzen nicht zu zweit, sondern wir haben Maxi Kraus hier und freuen uns tierisch, dass du da bist, Maxi. Hallo.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schönes Moin in die Runde. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir jetzt hier eine Stunde schön quatschen können. Ich freue mich drauf.
Jawohl, nordisches Moin. Bevor wir vielleicht mal kurz durchs Programm führen, Johannes, ihr habt ja beide euch eben schon unterhalten. So, ja. Offensichtlich habt ihr musikalisch vielleicht auch, habe ich das richtig rausgehört, den gleichen Geschmack, oder?
Ich habe da absolut Schnittmengen, glaube ich, gerade wahrgenommen. Also ich war zum Beispiel am Donnerstag bei Armin van Buuren, einem Trance-DJ in der Radioshow. Den ganzen Tag konnte ich in die Studios gucken und sehr interessante Einblicke gewinnen. Und ich habe gehört, dass Maxi da auch so ein, zwei Songs von ihm ganz gut findet.
Ja, die Musikrichtung gefällt mir schon, so EDM in die Richtung. Also Armin van Buuren ist ein guter DJ, mag ich die Musik. Mhm. Dementsprechend war ich interessiert.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, bevor wir, da sind wir eigentlich fast schon so drin, so, ne? Wer ist eigentlich Maxi Kraus, wie tickt er so? Bevor wir da ein bisschen das vertiefen, Maxi, bei uns fängt immer der Gast an, dass du dich vielleicht ganz kurz selbst vorstellst, für die, die vielleicht nicht ganz so oft reinhören, nicht so regelmäßig. Wer bist du, wie tickst du, was sind so Dinge, die dir im Leben wichtig sind?
Ja, also Maxi Kraus, mein Name, ich komme aus Bayern, genauer gesagt aus Franken, falls die Leute das hier unterscheiden können. Bin jetzt 28 Jahre alt, seit dem Sommer bei Hansa, bin von Energie Cottbus hergewechselt. Ich glaube, das hat kein Mensch überhört oder damals nicht mitbekommen, wie das vonstatten gegangen ist. Ansonsten bin ich ein sehr familiärer Mensch, bin immer noch sehr heimatverbunden, habe sehr viele Freunde immer noch in der Heimat. Das sind so Dinge, die mich auszeichnen, die mir wichtig sind. Und darüber definiere ich mich dann auch.
Die Freunde in der Heimat, da habe ich gehört, die waren letztens zu Besuch hier, so rund um das DFB-Pokalspiel.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich Tradition, dass jedes Jahr, wenn wir im DFB-Pokal spielen, dass sich ein Trupp, und die wohnen inzwischen in München, dass die sich da auf den Weg machen und dann immer ein ganzes Wochenende dort verbringen, wo ich gerade spiele. Und muss ich sagen, Hut ab. Das haben sie nämlich auch die 9 Stunden Autofahrt auf sich genommen, um das dann jetzt eben auch wieder zu machen gegen Hoffenheim.
Was geht bei Hansa?
Ja, eine lange Autofahrt habt ihr ja auch gerade hinter euch. Frisch seid ihr heute Morgen erst oder heute in der Nacht zu Hause nach dem 4:2-Sieg gestern beim Viktoria Köln zu Hause. Erstmal, wie fühlst du dich? Bist du noch müde oder wie war es, die lange Fahrt?
Also ja, natürlich, man ist noch sehr müde, wenn man ich glaube, wann war es, 4:30 dann ins Bett geht. Aber es macht wirklich einen Riesenunterschied, ob du gewinnst oder verlierst. Du von der Müdigkeit her, du bist völlig anders drauf. Das sind die Hormone dann. Du bist einfach glücklich, dass du gewonnen hast. Das ist was ganz was anderes, als wenn wir jetzt mit einem, wie in Essen damals, mit einer 3:0-Niederlage im Gepäck wieder nach Hause fahren. Dementsprechend geht's uns super.
Ja, und da sind wir eigentlich mittendrin in unserem ersten Punkt, den wir heute besprechen wollen. Was passiert gerade bei Hansa? Wollen wir so ein bisschen vorziehen, weil wir ganz nah dran sind. Johannes hat es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Wir müssen ja mal das Aufnahmedatum nennen. Heute ist Montag, der 27. Oktober, ein Tag nach dem Hansa-Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. 4:2 gewonnen. Maxi, das war der erste Auswärtssieg der Saison. Wie befreiend war denn das?
Sehr, vor allem, das wusste ich davor gar nicht oder ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass wir ja noch keinmal auswärts gewonnen hatten. Dementsprechend waren wir noch ein bisschen extra motiviert, dass wir es jetzt endlich mal umbiegen. Doppelt befreiend. Also ich sage, auf der einen Seite ist das Ergebnis unheimlich wichtig, um nicht oben abreißen zu lassen, sondern halbwegs in Schlagdistanz zu bleiben. So, aber vor allem die Art und Weise, die hat mich beeindruckt und die hat mich sehr glücklich gemacht, so wie die Jungs aufgetreten sind, wie wir dann teilweise den Gegner auch dominiert haben, weil das ist schon eine gute Mannschaft, Viktoria Köln, und das ist gerade zu Hause sind die sehr stark, dementsprechend ist es da gar nicht einfach zu bestehen. Und das haben wir super gemacht gestern.
Ja, Johannes, das können wir, glaube ich, bestätigen. Ne? Wir haben das Spiel aus verschiedenen Perspektiven gesehen. Du hast vorm Fernseher gesessen und hast, genau, können wir Maxi auch verraten, hier die Einzelkritik gemacht.
Genau.
Und ich saß im Stadion mit Katrin und ich fand es wirklich beeindruckend. Es war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, mit sehr mutigen Mannschaften. Also ich fand, Viktoria Köln hat auch sehr flexibel gespielt und ich fand das manchmal schon fast wild. Ich habe zu Daniel, glaube ich, auch gesagt, nach dem Spiel haben wir uns ja dann unterhalten, nach der Pressekonferenz. Das hat mich so ein bisschen an Tim Walter Fußball erinnert. Holstein Kiel, Hamburger SV, so wie die Viktoria da gespielt hat. Wie hast denn du das gesehen?
Genau, völlig richtig so. Viktoria spielt sehr asymmetrisch, mit sehr vielen Rotationen, Positionswechsel, so ein gutes Zentrum, das sie immer besetzen. So, und ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist bei dem Verein, der wenig Druck hat, wenig Öffentlichkeit, wo tendenziell wenig Leute Interesse an dem Verein haben, ist das natürlich viel leichter durchzusetzen. Man sieht es ja an Ferl jedes Jahr wieder. Aber das nutzen die halt auch sehr gut aus und spielen dann eben ihren Stil durch, ihren guten Fußball, den sie spielen. Das habe ich ja gemeint mit, die sind gerade zu Hause dann sehr schwer zu schlagen, sehr schwer zu bespielen. Man läuft viel hinterher, weil das technisch gute Fußballer sind. So, und dementsprechend war ich dann sehr erfreut, dass wir im Endeffekt ihnen unseren Stil aufgezwungen haben. Aber völlig richtig so, mit deren vielen Positionswechseln, Asymmetrien drin und so weiter, machen sie es dem Gegner schon nicht einfacher. Also es ist eine gute Mannschaft.
Du hast es schon angesprochen, dass die sehr heimstark sind. Also war dir bewusst, dass die ein halbes Jahr zu Hause kein Spiel verloren haben?
Das war mir nicht bewusst. Aber irgendwie, dass sie, ich glaube, aus 5 Spielen 13 Punkte geholt hatten in der Saison schon zu Hause, das wussten wir. Aber wir wussten natürlich auch, wenn wir 1:1 die Mannschaften vergleichen und jeder an sein Limit kommt, dass wir dann wahrscheinlich das bessere Ende für uns haben werden.
Die hatten nämlich gegen den späteren Aufsteiger Arminia Bielefeld Mitte April ihr letztes Heimspiel verloren.
Ja, das hatte ich im Vorfeld auch gelesen, das war schon beeindruckend. Und andersrum, Maxi, du hast eben gesagt, dir war das gar nicht bewusst. Daniel hat es nach dem Spiel gesagt, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das bei Magenta war oder bei uns, aber dass es schon auch für ihn auch eine große Erleichterung war, weil der letzte Auswärtssieg war ja in der Vorsaison in Unterhaching und auch da lief es, abgesehen von Haching, Johannes und Sandhausen, gab es ja da auch auswärts wenig Punkte. Ne? Was meinst du, genau. Woran hat das gelegen, dass auswärts so lange so schwer?
Naja, also man muss ja schon auch sehen, dass Hansa trotzdem davor in 4 Auswärtsspielen von 5 auch gepunktet hat. Also nur eine Niederlage zu Buche steht in Essen, das 0:3. Aber man sieht ja auch, dass bei der Mannschaft gewisse Leute jetzt zurück sind im Angriff und ja, so langsam greifen die Mechanismen, oder was heißt Mechanismen, so langsam greift ein Rädchen ins andere.
Ich glaube auch, das ist der Punkt, um da kurz einzuhaken. So, es war weniger die Frage, ob wir auswärts oder zu Hause spielen, sondern vielmehr die Frage, wer ist fit. Und ich habe das ja auch vor 3-4 Wochen in einem Interview mal gesagt, wenn man überlegt hat, wer alles dort verletzt gefehlt hat, dann musste man das immer in Kontext setzen. Und jetzt sieht man es ja, dass wenn die Leute wieder zurück sind, wenn sie gesund sind und wenn sie vor allem wieder fit sind, weil natürlich braucht jeder nach einer längeren Verletzungspause, um auf ein gewisses Fitnesslevel zu kommen, aber dann sieht man schon, dass wir schon eine gute Mannschaft sind.
Man sagt ja so, habe ich mal gelernt, weiß nicht, Trainerausbildung irgendwo oder wann das war, so eine Faustregel, so lange wie man verletzt ausgefallen ist, so lange braucht man auch wieder, um dann auf 100% zu kommen. Wie siehst du das?
Ja, die Regel kenne ich so. Natürlich ist das hängt auch ein bisschen vom Alter ab und so weiter. Es gibt so junge Spieler, die, wenn die erst ein halbes Jahr auf Profiniveau sind, dann brauchen die einen Tick länger, um wieder dorthin zu kommen. Wie jetzt ein Vogelsammer zum Beispiel, das ist ein super Arbeiter auch, der sehr gewissenhaft ist und so weiter. Der braucht dann nicht ganz so lange wie vielleicht jemand anders. So ist dann auch ein Stück weit typabhängig. Aber prinzipiell ja.
Also ein gestandener Profi, der weiß dann einfach, was er wann braucht und wie er regeneriert. Und
genau,
und
so, oder ja. Wie jetzt Vogi zum Beispiel, der spielt seit 15 Jahren auf einem extrem hohen Niveau. Da ist der Körper dann auch irgendwann angepasst so sehr an Leistungssport, dass er recht schnell wieder auf sein Level kommt.
Ich finde erstaunlich, wie positiv du sprichst und wie du so dieses, also man merkt so richtig diesen Mannschaftsgedanken, Johannes, ja. Korrigiere mich, wenn du das anders wahrnimmst.
Nee, nämlich
Und Maxi, du hast ja zuletzt jetzt wenig gespielt, also du hast gegen Wiesbaden das erste Mal gar nicht gespielt, jetzt hast du, ich glaube 14 Minuten waren es ungefähr so in dem Dreh. Wie gehst du damit jetzt gerade um? Und, oder lag es auch noch daran, du warst ja auch angeschlagen?
Genau, also gegen Wiesbaden war es ja sogar so, dass wir gesagt haben, weil ich ja bis 2 Tage vorher noch krank war, ich bin zwar auf der Bank und wenn es nötig ist, dann bringt man mich, um noch frische Impulse zu bringen. Aber Gott sei Dank haben die Jungs das dann schon vorher so geregelt, dass es dann nicht mehr nötig war, mich einzuwechseln. Und dann haben die es auch einfach gut gemacht. Und dann ist es auch völlig richtig, dass ein Trainer dann sagt, okay, wir wollen jetzt diesen Lauf fortführen. Und dann werden auch die Jungs belohnt, die das gegen Wiesbaden wirklich sehr gut gemacht haben. Und gab ja schon andere Trainer, die auch gemeint haben, dass ich ein sehr guter Joker bin oder ein guter Einwechselspieler. Und dann ist vielleicht auch genau das, was ich aktuell dann in die Mannschaft einbringen kann. Und wie schon gesagt, wenn es zum Erfolg führt, dann ist das das Wichtigste.
Das ist ja, Johannes, letztes Jahr war das ja Chris so ein bisschen, ne, wo dann auch wir ab und zu berichtet haben, so diese, da gab es dann immer so mal die Debatte, muss der jetzt anfangen oder nicht, weil der eben so der Joker ist, sowas, woran liegt das so, warum ist ein Spieler ein besonders guter Joker und der andere ist, kann das irgendwie gar nicht?
Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es noch Spieler betrifft, die viel Tempo ins Spiel reinbringen, gerade auch wie Chris Kinzombi, die dann nochmal so die letzten 20, 15 Minuten das Spiel nochmal anzünden können, wie du ja auch schon im Sommer gesagt hattest, so manchmal siehst du ja auch deine Rolle, so dass du das Spiel nochmal richtig anzünden kannst, wenn du reinkommst, auch nochmal das Publikum mitreißen mit solchen Aktionen.
Genau, völlig richtig. So, es gibt ein paar Spieler, die haben so einen gewissen Zug zum Tor, vielleicht ein gutes 1 gegen 1. Es gibt Spieler wie jetzt ich zum Beispiel, ich mag das einfach, wenn ich Raum vor mir habe, wenn jetzt kein tiefstehender Gegner da ist, wie Essen in der zweiten Halbzeit das gegen uns gespielt hat, sondern wenn beispielsweise wie jetzt, wir sind in Führung, der Gegner will vielleicht noch was probieren, schiebt die Außenverteidiger höher und man hat dann mehr Räume und isoliert es 1 gegen 1. So, und das sind genau die Situationen, wo Chris Kinzombi, wo wir unsere Stärken besser ausspielen können. Und dementsprechend kann das dann immer eine super Waffe sein, wenn man dann uns beide beispielsweise bringt.
Das, also als Trainer liebt man ja, so eine Spieler zu haben, die dann so diese Mentalität haben und die bereit sind und so. Daniel hat das ja jetzt zuletzt auch mehrfach betont, wie wichtig die Bank war, hat er gestern auch wieder gesagt, ne, dass die Bank so richtig mitgefiebert hat und dass er da sehr dankbar für ist und dass das eine Mannschaft ausmacht. Kannst du vielleicht mal sagen, wie gehst du da um in deinem Kopf, wie ist das so? Und kannst du vielleicht auch anderen helfen, die vielleicht draußen sind und eher so musern, weil keiner will ja so wirklich draußen sein, sondern will ja von Anfang an spielen. So, wie handelst du das?
Ich glaube, und das ist so ein grundsätzliches Prinzip im Leben, was ich glaube, wenn man gibt, jetzt in eine Mannschaft hinein, indem man beispielsweise, man sitzt auf der Bank und pusht die Jungs von außen, man bringt keine schlechte Stimmung rein, man akzeptiert die Rolle und so weiter. Ich glaube, wenn man das reinbringt in die Mannschaft und erstmal von sich aus was gibt für die Mannschaft, dann kriegt man im Nachhinein immer mehr wieder zurück, als wenn man das nicht getan hätte. So. Und das sehe ich prinzipiell im Leben so, aber eben auch im Fußball. Und ich glaube, dass wir alle profitieren, wenn wir alle mitgehen, wenn keiner schlechte Laune schiebt, weil er nicht spielt, was natürlich menschlich ist und ja auch ein Stück weit so sein soll. Jeder soll sich ja ärgern, wenn er nicht spielt. Aber ich glaube, wenn übergeordnet jeder seine Rolle akzeptiert, jeder gut gelaunt ist, jeder trotzdem Gas gibt, so, dann profitieren am Ende alle und jeder.
Das ist ja jetzt wirklich eine geile Situation, die Daniel hat, so, ne, wo wirklich, dann kommst du rein und kannst nochmal frischen Wind bringen. Dann kommt Emil rein, der ja auch gewisse Qualitäten hat, so als Bandspieler. Dann kann er 1:1 Benno bringen für Jonas Dirkner. Und das könnte man ja jetzt fortsetzen. Ne? Franz Pfanne für Amit und wen auch immer. Wie geht Daniel damit um? Wie handelt er das? Wie schafft er es, dass ihr da gut mit umgeht insgesamt? Das, auch wenn da mal eine ausschert und man mal gefrustet ist, das gehört da dazu, wie du sagst, ist menschlich.
Genau, also klar, das ist jetzt dann die Frage, stellen wir am besten ihm selbst. Das wird sich dann zeigen, wie er das moderiert. Aber er hat das schon erkannt, dass das jetzt extrem wichtig wird die nächsten Wochen. So, weil er hat diesen Luxus von diesem großen, guten Kader, von diesem ausgeglichenen Kader, das ist richtig gesagt, so einen Benno Dietze von der Bank bringen zu können. Das ist ja ein Riesenluxus, den wir dort haben. Aber umso wichtiger wird es natürlich sein, das gut zu moderieren. Und also ich persönlich glaube, dass ein guter Trainer, und Daniel ist ein guter Trainer, dass er dann sehr viel kommuniziert und jeden Spieler mitnimmt, viel mit den Spielern redet, ihnen die Situation erklärt, vielleicht auch mal ihnen erklärt, dass es gerade an der Zeit ist, geduldig zu sein und dass es irgendwann wieder drauf ankommen wird, weil man irgendwann wieder gebraucht wird. So Cedric Hahnbrock ist da ein super Beispiel, so, der die ersten Spiele wenig gespielt hat, teilweise sogar mal nicht im Kader war und jetzt dann in Duisburg und gegen Wiesbaden so mit unser wichtigster Spieler war. Und wenn man das schafft, den Spielern zu vermitteln und zwar so, dass die Spieler einem das auch glauben, so dann, glaube ich, akzeptiert jeder die jeweilige jetzige Situation und arbeitet einfach weiter.
Ja, du sprichst es schon an. Man darf ja gar nicht vergessen, dass Nico Neidhardt ja gestern gar nicht zum Einsatz kommt, der ja sonst die Wochen zuvor gesetzt war. Und Jan Mäder es gerade richtig gut macht, auch auf der rechten Seite. Das unterstreicht ja auch, wie stark der Kader eigentlich ist. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist der Kader so stark genug, dass man jetzt dann auch weiter nachlegen kann und oben mitspielen kann?
Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, der Kader gibt das her, dass wir auf jeden Fall an den Top 5 schnuppern. Allerdings wird sich jetzt die Wochen, glaube ich, zeigen, wie weit wir wirklich sind, so, ob wir schon so gut sind, dass wir jetzt eine klassische Aufholjagd starten können, oder ob es dann sein wird, dass wir immer wieder so eine Art Wellenbewegungen in unseren Leistungen haben, Schwankungen, die es dann eben nicht erlauben, dass du dann in den Top 5 bist bis Winter. Prinzipiell zeigt die dritte Liga aber ein, was du musst, wenn du halbwegs konstant bist, dann wirst du oben mit dabei sein, weil am Ende wieder jeder jeden schlägt. Jetzt verliert Saarbrücken wieder in Ingolstadt. So, und wenn du dann halbwegs einen Punkteschnitt einfährst, dann sollte man halbwegs oben mit dabei sein. Und ich finde, der Kader gibt es her, ja.
Das gerade zeigt ja irgendwie auch wieder, wie schnell es im Fußball gehen kann. Ne? Also es war so, es gab so Diskussionen um Daniel und allen war klar, euch ja auch, Daniel auch, dass es einfach zu wenig Punkte waren nach den ersten 9-10 Spielen. Und jetzt holt ihr 7 Punkte aus 3 Spielen, holt einen Unentschieden beim Tabellenführer. Und ist das jetzt schon Floh oder entscheidet jetzt das nächste Spiel, ob das ein Floh ist oder wird?
Also ich glaube, für einen Floh brauchen wir noch 1-2 gute Ergebnisse und Spiele. Aber man merkt jetzt auch so mit der Intensität, die wir jetzt besser gehen können und so weiter, weil jetzt auch viele Spieler fit sind und auch mal über einen bisschen längeren Zeitraum fit sind. Man merkt jetzt schon, dass das Ganze, ich sag mal, auf stabileren Füßen steht, dass das jetzt keine Eintagsfliegen mehr waren, die Siege gegen Wiesbaden und Viktoria Köln, sondern dass da ist schon Substanz jetzt dahinter. Und dementsprechend, das gibt einem eine gewisse Selbstsicherheit, das gibt jedem im Team eine Selbstsicherheit. Wenn man überzeugend gewinnt, dann gibt das einem Vertrauen in die eigenen Aktionen, in die Qualität des Kaders, es gibt einem Vertrauen in den Plan und so weiter, den wir haben. So dementsprechend, von Flow will ich jetzt noch nicht reden, aber 2 Siege noch, dann können wir das vielleicht schon anders nennen.
Ich hab Johannes und ich, wir haben hier die Tabelle, die haben wir uns mal ausgedruckt. Weil ich hatte gestern schon Daniel gefragt oder darauf angesprochen und auch Opi, glaube ich, weiß nicht mehr genau, dass wenn ihr jetzt gegen Fair gespielt habt, dann habt ihr tatsächlich, wenn man jetzt auf die aktuelle Tabelle guckt, die ersten 6 der Tabelle bespielt.
Ja.
Was bedeutet das? Also Daniel hat sich damit schwer getan mit der Antwort, aber ja, irgendwie.
Also in jeder anderen Liga würde ich sagen, okay, cool, das ist ein Vorteil für uns, aber wie ich es gerade gesagt habe, in der dritten Liga, da schlägt halt jeder jeden, ne? Und da vielleicht hätten wir uns leichter getan gegen Verl als dann gegen Schweinfurt, einen tiefstehenden Gegner etc. Dementsprechend, glaube ich, sollten wir das nicht zu hoch hängen. Aber ja, coole Tatsache.
Okay, Maxi, du hast schon so viele Stichworte jetzt geliefert, Johannes, ne? Da war schon so viel drin hier. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal weiter. Du hast schon Daniel auch eben gelobt. Das wäre oder ist ein Punkt auf unserem Zettel. Was zeichnet einen guten Trainer aus? Aber vielleicht mal vorweg die Frage, so zwischendrin hat man so das Gefühl gehabt oder hat es vielleicht auch immer noch, dass so ein richtiger Personenkult entstanden ist bei vielen Anhängern um Daniel, der das ja wirklich auch sehr eloquent auch macht auf den Pressekonferenzen und sich gut verkauft und der das auch, wie du sagst, man kann was sagen und das kommt aber nicht so rüber. Aber ich glaube, dass das gelingt ihm gut und er bringt auch gut rüber, dass er wirklich am Verein hängt, dass ihm das wirklich was bedeutet und dass er einfach gerne hier ist und das, was er erreichen will. Wie schätzt du ihn als sowohl als Trainer, hast du schon so ein bisschen angefangen, aber auch als Menschen ein?
Ja, ich glaube, genau richtig formuliert. Man sieht es ja auch an der Tatsache, wie sehr ihn das mitgenommen hat, dass er schwer unter Druck war, natürlich aufgrund der Ergebniskrise, dass natürlich auch immer mal wieder mit einem Rauswurf kokettiert wurde und so weiter. Und die Tatsache, dass ihn das ja wirklich beschäftigt hat, mitgenommen hat, zeigt ja, wie sehr er mit Leidenschaft dabei ist und wie gerne er hier Trainer ist und dass es ihn natürlich treffen würde, wenn die Zusammenarbeit geendet hätte. Aber es zeigt sich halt auch immer wieder, und da muss man ja auch Amir jetzt mal loben, Chapuisade, es zeigt sich immer wieder, dass wenn jemand hinter den Kulissen sieht, dass der Weg der richtige ist, dass man dann einfach das Personal nicht austauschen muss, sondern dass man dann ruhig bleibt und sagt, keine Schnellschüsse, sondern okay, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr arbeitet richtig hart, so, es wird zwangsläufig besser werden. Wir sitzen jetzt die Phase aus mit den Verletzten. Wir schauen, dass wir da halbwegs unbeschadet durchkommen, so, und das, ich glaube, dass sich das am Ende dann immer auszahlen wird, wenn man dann die Ruhe behält.
Ja, das sehe ich auch so. Und ja, unterstreichen ja jetzt die beiden Ergebnisse auch, dass der Schritt der richtige war. Was zeichnet denn aus deiner Sicht einen guten Trainer aus? Man redet ja immer von viel von Kommunikation, wie du auch schon angerissen hast. Was sind da so Punkte?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das Wichtigste, was ein guter Trainer macht, ist eine gute Menschenführung zu haben. So, weil am Ende hat derjenige, und das vergessen immer viele, er hatte keine 25 Spieler in der Mannschaft, sondern er hat erstmal 25 Menschen. So 25 Charaktere mit anderen Gefühlen, mit anderen Problemen, mit anderen Stärken, Schwächen etc. Und ich glaube, ein sehr guter Trainer weiß nach einer gewissen Zeit, wie er mit jedem Charakter optimal umzugehen hat. So, und der Rest, dann so taktische Feinheiten, Kompetenz etc. Ja, natürlich ist das auch wichtig und spielt mit rein, aber dafür hat er dann auch ein Team um sich herum. Dafür hat er einen guten Videoanalysten, einen Co-Trainer etc. So, und dementsprechend ist meine Auffassung, dass ein sehr guter Cheftrainer, und das zeigt sich ja zum Beispiel bei Jürgen Klopp, der das sehr optimal gemacht hat in Liverpool, dass du es einfach schaffen musst, die Menschen zu begeistern und die Menschen hinter sich zu bringen, so dass sie mit Leidenschaft spielen, dass die einfach das gerne machen. Und es sind wir ja wieder beim Thema Auswechselspieler mitzunehmen, ne? Wenn du mal auf der Bank sitzt, wie kommunizierst du das etc. So, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt bei einem Cheftrainer.
War das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt jetzt, dass durch Markus Gellhaus auch nochmal ein neuer Co-Trainer dazugekommen ist? Was bringt der Neues rein?
Ja, er bringt vor allem, und das ist wichtig, eine externe Perspektive mit rein. Und oft ist es ja so, dass, das war jetzt bei uns nicht der Fall, aber manche, wenn man zu lange in einem Team ist, vielleicht erkennt man manche Abläufe, die gerade nicht gut laufen, nicht mehr, einfach nur, weil man betriebsblind ist, viel zu hart formuliert, aber es geht ein bisschen in die Richtung, dass man gewisse Dinge nicht mehr sieht, weil man vielleicht zu sehr schon zu tief in der Materie selbst drin steckt, und da ist natürlich eine externe Perspektive immer hilfreich. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn jemand wie Markus dann auch viel Erfahrung noch mitbringt, also aus vorherigen Stationen. So, und dementsprechend war das super, dass er dann nochmal einen frischen Blick auf das Ganze hatte.
Ja, auf alle Fälle schon mal, ich würde das unterstreichen, ne, dieses Menschliche, das ist ja, im Fußball ist das vielleicht noch wichtiger, das vielleicht kann man streichen, also ich meine, bei uns jetzt hier in der Firma, welche Firma auch immer, muss ja auch der Chef oder der Abteilungsleiter seine Mitarbeiter führen, aber Fußball ist dann halt einfach auch so emotional, so, ne, das, also ich meine, wenn du halt im Handwerk arbeitest, dann ist das vielleicht nicht ganz so emotional, klar freut er sich dann auch, der Tischler oder so, wenn er fertig ist, aber Fußball ist halt, glaube ich, schon deutlich emotionaler, und dann hängen da auch noch so viele Zuschauer und Fans dran.
Also genau, beziehungsweise Fußball ist, und das hatten wir ja vorhin schon, dieses Auf und Ab. Du bist in der einen Woche bist du der König, weil du zwei Tore gemacht hast, in der nächsten Woche verschuldest du einen Elfmeter und bist plötzlich der Buhmann. So, und das macht ja auch was mit Menschen und macht auch was mit Spielern und Trainern. So, und wenn ein Trainer dann schafft, den Spieler emotional gut zu begleiten und dann eben ihn aufzufangen in schwierigen Phasen, ihn zu stärken in starken Phasen, aber ihn nicht abheben zu lassen und so weiter, so dann wird der Spieler auch emotional stabil und dann kann er gute Leistungen bringen, ja.
Vielleicht, eigentlich ist es schon ein guter Übergang, aber ich würde noch mal ganz kurz in dem ersten Punkt bleiben, was geht bei Hansa. Das war jetzt schon so Randthema, taktisches, aber letztlich seid ihr jetzt spielerisch besser, spielt mehr Chancen aus und jetzt in den vergangenen drei Spielen eben auch effektiver und erfolgreicher, nachdem ihr das System geändert habt. Welche Rolle hat das aus deiner Sicht gespielt?
Ich glaube, schon eine große Rolle. Jedes System hat Vor- und Nachteile. Mit der Dreierkette waren wir hinten sehr stabil gestanden, das muss man auch sagen. Wir haben wenig zugelassen, wir haben wenig Tore kassiert auch. So, aber das ging ja dann irgendwann auch zu Lasten der Offensive, und das hat man dann auch gemerkt. So, man hatte dann einfach zu wenig Spieler in den vorderen Bereichen, weil du, wenn du eine Viererkette hast, hast du halt nur zwei Innenverteidiger statt drei in der Dreierkette, so ganz salopp und einfach formuliert. Und das hat man dann schon gemerkt, so dass wir teilweise dann einfach von der Mannstärke her in der gegnerischen Box und so weiter dann einfach nicht genug Leute hatten. Und das haben wir dann gut erkannt, haben auf Viererkette umgestellt. ich meine, ich verstehe den Gedanken, weil letztes Jahr ist gerade in der Rückrunde mit der Dreierkette super lief, aber das zeigt ja dann auch eine Qualität, dass man dann die eigenen Ideen hinterfragt und sagt, okay, vielleicht funktioniert es in der Saison mit den Kader und den Spielern vielleicht mit einer Viererkette wieder besser. Und ich glaube, dass der Systemwechsel uns auf jeden Fall einiges an Stabilität gebracht hat.
Ich glaube, das, Johannes, da haben wir ja auch viel hier intern diskutiert. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Maxi, den du eben angesprochen hast. Das passt das halt zur Mannschaft, so, ne? Was passt am besten zur Mannschaft? Und unser Eindruck war, dass das jetzt besser passt. Ne?
Ich generell lasse ja auch, also früher als FIFA-Spieler an der Konsole, immer gerne mit zwei Sturmspitzen spielen lassen. Bin totaler Freund davon.
Ja.
Klar, ich meine, hängt dann auch wieder davon ab, welche Spieler hast du? So, es gibt ein paar Stürmer, die funktionieren sogar nur, wenn sie einen zweiten Stürmer nehmen. Timo Werner bei Leipzig damals war so ein Beispiel. Aber genau, also hängt natürlich von der Mannschaft ab. Aber ja, uns tut es auch, glaube ich, gut, dass wir zwei Stürmer vorne drin haben.
Ich glaube, das ist auch wieder, was du jetzt sagst. Ein bisschen hört man schon so einen späteren Trainer vielleicht raus, ne?
So. Naja, ich weiß nicht. Also, das sehe ich mich nicht so.
Man muss ja wirklich immer das Kleine und das Große sehen. Das ist ja irgendwie auch eine Traineraufgabe und noch mehr eine Sportdirektoraufgabe. Und wenn ich muss dann die Gesamtkonstellation sehen, der 11 Spieler, die ich aufstellen kann an dem jeweiligen Spieltag. Und wenn ich dann eben einen Maxi Kraus in Sturm stelle, dann muss der vermutlich, würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, einen robusten, richtigen Mittelstürmer neben sich haben, damit du dann um den herum wirbeln kannst.
Genau.
Und
das ist ja dann auch der Grund, warum nicht jeder Spieler zueinander passt. Also ich weiß nicht, ich glaube, Jogi Löw hat es mal gesagt, er stellt nicht die 11 Besten auf, sondern die 11, die am besten zusammenpassen. Und das ist ja genau damit dann gemeint. Ja.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute. Ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Okay, Maxi, wie gesagt, du hast schon so viel angerissen. Ich würde jetzt mal zum nächsten Thema oder Punkt switchen. Eigentlich sind wir da schon mittendrin. Wie tickt Maxi Kraus? Das kann man schon so viel raushören, rauslesen zwischen den Zeilen, sage ich jetzt mal. Und du hast das Menschliche angesprochen bei Daniel und generell bei Trainern. Ich sage immer Daniel, also wir reden die ganze Zeit von Daniel Brinkmann, dem Cheftrainer, und Maxi hatte Amir Chapuzadeh erwähnt, den Sportdirektor des FC Hansa, müssen wir da vielleicht mal wieder ein bisschen einordnen. Wir reden so unter uns, da ist es klar, aber der ein oder andere kennt die Namen vielleicht nicht so. Das Menschelnde war so das Enttäuschende bei deinem Abgang in Cottbus, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Wie blickst du heute auf diese Geschehnisse rund um deinen Wechsel? Wir müssen das vielleicht kurz erklären für die neu einschalten oder dann nicht mehr so im Bilde sind. Es war im Frühjahr, dass dann dein Wechsel bekannt wurde, und auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell von Cottbus mit Hansa hat Klaus-Dieter Wollitz, kurz Pele oft genannt, der Trainer von Energie Cottbus, sich dazu geäußert, hat das als respektlos bezeichnet, wie er das wahrgenommen hat. Und er hat sogar spekuliert, dass du absichtlich gelbe Karten provoziert hast und schlechter gespielt hättest, um da irgendwie möglicherweise deinen Wechsel zu forcieren, wie auch immer. Also wie blickst du da heute auf diese Zeit?
Also es ist schon immer noch so, dass das, wenn einem sowas angetan wird, gerade auch in der Öffentlichkeit, bewusst in der Öffentlichkeit, dann steckt man das natürlich nicht so einfach weg. Das ist völlig klar. Ich habe das dann die Strategie gewählt, dass ich mich dann komplett abschotten wollte, so, weil wir das dann einmal klargestellt haben und einmal dementiert haben, und dann wollten wir uns da aber auch gar nicht drauf einlassen, und das war dann, glaube ich, auch der richtige Weg in dem Moment, aber natürlich sehr enttäuschend, weil ich in Cottbus eine super Zeit hatte, eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, auch eine sehr schöne Zeit hatte, so, und das war alles top, bis auf der Abgang, wie schon gesagt, dann.
Also ich war sehr überrascht, als ich diese PK, die ging ja, wie du vorhin gesagt hast, das hat ja jeder Fußballfan in Deutschland, glaube ich, kam da nicht drum herum. Man hat das irgendwie mitbekommen. Und gut, Pele Wallace kenne ich nur auch schon ewig, jetzt nicht großartig persönlich. Ein paar Zusammenkünfte hatten wir auch, sage ich mal. Er hat bei uns trainiert in Benfisch, sowohl mit Cottbus als auch mit Magdeburg. Da war ich noch Geschäftsstellenleiter und Feinsportlehrer in Benfisch. Und ein paar Pressekonferenzen, Johannes, mit Pele Wallace haben wir auch schon erlebt, die im Gedächtnis geblieben sind.
Also als ich gehört hatte, dieses Gerücht, hatte ich schon so ein bisschen erwartet, dass da was kommt, dann auf der Spieltags-PK. Das war schon eine außergewöhnliche Pressekonferenz.
Ja. Wie schätzt du ihn trotzdem heute ein? Ich meine, du sagst es ja, das war eine gute Zeit gehabt mit ihm. Und ich glaube, er ist auch so jemand, der das kann, so moderieren und Spieler begeistern, dass es wirklich eine Stärke ist. Das ist ja jetzt kein, ich sag's jetzt mal so ein deutliches Wort, er ist ja kein Schwachmat. Er hat ja auch was im Kopf und er ist auch aus meiner Sicht ein guter Trainer, aber als Gegner oder als Journalist der anderen Mannschaft findet man ihn oft unsympathisch.
Absolut. Also er ist ein guter Trainer. So, da gibt's überhaupt nichts zu meckern dran. Er ist auch jemand, und das meine ich mit Menschenführung, das kann er. Er weiß genau, wie er jeden Charakter anzupacken hat, was er mit wem machen kann, was er mit wem nicht machen kann, etc. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die er dann einfach nicht gut macht. Und dazu gehört dann eben genau sowas, beziehungsweise war da natürlich dann auch Kalkül mit dabei, so dass man dann dass man sich dann selber in die Opferrolle stellt und so weiter. Und da wollte er natürlich dann auch den Druck von der Mannschaft wegnehmen. Wir hatten damals keine gute Phase, hatten einige Spiele verloren. Hansa war damals das Auswärtsspiel, das war so eine Art Endspiel für uns. So, und dann kommt das natürlich willkommen und das nutzt er dann natürlich, weil er sehr clever ist, sehr intelligenter Mensch ist, nutzt er das natürlich dann, um den Druck von der Mannschaft wegzunehmen, um das Umfeld ein bisschen anzustacheln, und so erklärt sich dann all das, was damals passiert ist. Mhm.
Kannst du für uns mal mitnehmen, warum du überhaupt damals entschieden hast oder es für dich in Frage erstmal kam und du in die Gespräche mit Hansa gegangen bist, Cottbus zu verlassen, weil du hast ja da... Auch, das war ja für dich auch ein Sprungbrett. Du hast am Aufstieg einen großen Anteil gehabt, hast dann eine gute Saison da gespielt. Und warum wolltest du überhaupt weggehen?
Also prinzipiell war es ja so, dass Energie Cottbus alle Vertragsgespräche, und zwar mit ganz vielen Spielern, das hat Pele Wallitz ja auch öffentlich auf der Pressekonferenz, ich glaube vor dem Saarbrücken-Spiel, gesagt, dass sie alles auf Eis gelegt haben. So, und dann ist es natürlich so, dass du als Spieler dann irgendwann eine Planungssicherheit haben möchtest. Du willst ja irgendwann auch mal wissen, wie es nächste Saison weitergeht. Du willst irgendwann mal eine Klarheit haben, wo spiele ich denn eigentlich nächstes Jahr und so weiter. Und wenn dann einfach immer wieder nur kommt, wir legen die Vertragsgespräche auf Eis, irgendwelche Fristen und Deadlines nach hinten verschoben werden, dann sieht man sich natürlich auch anderweitig um. Und dann war der Kontakt eben mit Hansa da, mit Daniel, mit Amir, Thomas Fink, dem Chef-Scout, die einem dann super Gefühl gegeben haben, die dann einem wirklich vermittelt haben, wir wollen dich, wir haben große Pläne mit dir, wir wollen dich so und so einbauen. Genau, und dann kommt es natürlich dann irgendwann zu einer Entscheidung, und dann habe ich mir gedacht, Hansa, das ist ein ziemlich geiler Verein. Ich glaube, da hätte ich ziemlich Lust drauf.
Das können wir gut nachvollziehen, Johannes. Ne?
Ja, aber es ist ja auch mal so ein Wechsel zwischen zwei Ostrivalen, das ist auch manchmal ein heißes Thema. Ne?
Also ja, eben, das hat man ja gemerkt. Vor allem, jetzt war ja bei mir schon der zweite Wechsel zwischen zwei Ostvereinen, mit Jena und Cottbus damals. Das war ja, ich stieß ja in Jena auch nicht unbedingt auf Gegenliebe. Das habe ich auch immer gesagt, das respektiere ich und so weiter. Aber man muss halt im Nachhinein auch sehen, dass der Wechsel nach Cottbus die vollkommen richtige Entscheidung war. Ich habe auch immer versucht zu erklären, dass das keine Entscheidung gegen Karl Zeiss Jena ist. Genauso wie das jetzt keine Entscheidung gegen Energie Cottbus war. Weil ich schätze den Verein immer noch sehr, und auch diese ehrlichen, leidenschaftlichen Fans, das hat schon immer noch einen Stein im Brett bei mir, das muss ich ehrlich sagen. So, aber in einem hochemotionalen Umfeld, und das hat man ja beim direkten Duell dann gemerkt, dann können das viele eben nicht mehr differenzieren und sehen dann halt nur noch den Wechsel, beziehungsweise sehen das fast schon ein bisschen als Verrat, was natürlich überhaupt nicht so ist. Und da sind wir halt wieder beim hochemotionalen Fußballgeschäft.
Auch wenn der Abgang jetzt nicht so schön war, du hast sicherlich noch Verbindungen nach Cottbus, wenn ich richtig informiert bin, auch zu Alex Sebald und so.
Ja,
einem Ex-Hansa-Torhüter.
Ja, mit Alex bin ich noch sehr gut befreundet. Auch mit Erik Enger bin ich sehr gut befreundet, der übrigens ein Kindheitsfreund von mir ist. War ja tatsächlich auf der gleichen Schule. Der mir dann auch viel Gutes über Hansa eben erzählt hat, weil er ja zwei Jahre hier war. Der Jonas Hofmann, also ja, fast mit der gesamten Mannschaft steht man noch eng im Kontakt, freut sich, wenn man sich mal wieder trifft, quatscht ein bisschen und so weiter. Also noch sehr viele, sehr schöne Erinnerungen und Leute da in Cottbus.
Sehr gut. Und das Wort, das ist ja auch so ein starkes Wort irgendwie und eher, so, oder nicht eher, so ein sehr negatives Wort, Verrat, aber tatsächlich passt das wirklich genau zum emotionalen Umfeld Fußball. Und ich habe das selbst im Kinderfußball schon erlebt, auf Breitensportebene, dass dann ein ehemaliger Trainer von mir, mit dem ich dann auch eine Zeit lang zusammen Trainer war, der war so eigentlich mein Einstiegstrainer, mit dem ich angefangen habe, so als Kindertrainer. Und dann bin ich gewechselt und habe zwei Spieler mitgenommen, so, ne? Weil ich bin zu einem Verein gewechselt, der ambitionierter war und mehr Training zum Beispiel auch angeboten hat und sowas und wo die Spieler einfach auch dann mehr gefordert wurden und so. Und dann habe ich die gefragt und die Eltern und dann hat er den Jungen, der war damals, ich glaube, der war 12, als Verräter bezeichnet. Da habe ich gesagt, das ist doch, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber ich dachte, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein.
Das ist krank so, teilweise. Ich bin auch damals in der Jugend, bin ich von meinem Heimatverein weg zum nächstgrößeren Verein und das haben mir dort auch ganz viele übergenommen. Und das Schlimme ist, die Leute nehmen es dir ja auch danach noch übel, selbst wenn die Entscheidung goldrichtig war, wie sich im Nachhinein rausstellt. Ich habe auch immer gesagt, ich respektiere das, das ist ja okay, wenn jemand, weil er so emotional mit seinem jeweiligen Verein verbunden ist, das dann vielleicht nicht aus einer übergeordneten Perspektive sehen kann. Das macht ja auch ein bisschen geil im Fußball, machen wir uns nichts vor, ne? Weil gerade das ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe. Und dementsprechend ist doch schön, dass es so ist.
Da haben
wir
dann viel zu berichten, Johannes. Ne?
Ja.
Aber ich würde mal, Maxi, das kommt ja jetzt vielleicht so fast so rüber, als wärst du jetzt, ich sage jetzt mal, so eine Wanderhure, was ich ja eher bin. Ne? Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber du hast ja für gar nicht so viele Vereine gespielt. Ne? Also du hast lange, dein erster Jugendverein Eintracht Münchberg, dann Spielvereinigung Bayern Hof und dann ja, warst du halt in Jena 2,5 Jahre, ne? Cottbus. Also so wahnsinnig viele Stationen hast du nicht. Ne? Der Weg in den Profifußball gegenüber Nürnberg 2 und Unterhaching. Also ist jetzt ja nicht so, dass du da jetzt ständig gewechselt bist, sondern die ersten Jahre wirklich sehr heimatnah. Ne? Also ja. Nürnberg und Unterhaching waren ja dann auch nah an der Heimat.
Genau. So ist ja dann auch oft so, dass manchmal, wie zum Beispiel in Nürnberg, wollte ich ja auch gar nicht gehen. So, aber dann ist es einfach so, da sind wir, glaube ich, in die Bundesliga aufgestiegen. Und da sagt dir dann halt der Verein, hey, für die Bundesliga reicht es nicht, wir verlängern den Vertrag nicht und dann muss man halt gehen. So, also das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass es ja immer zwei Seiten gibt bei einem Wechsel. Also, dass ja nicht immer der Spieler abhauen will, sondern dass ja auch manchmal der Verein einfach entscheidet, hey, pass auf, wir wollen die Zusammenarbeit nicht verlängern. So, und dementsprechend, ja, also so viele Vereine waren es gar nicht, nee.
Jetzt haben wir schon so diesen entscheidenden Schritt, also hast du es anderswo mal erzählt, zum Profifußballer, so, wo du so an der wo du dich entscheiden musstest, welchen Weg gehst du. Ne? Du hast ja schon studiert, Bauingenieurwesen.
Ja, korrekt.
Und hast dich dann entschieden, ich riskiere das jetzt. Kannst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen? Und wie war das damals?
Es war ja, also ich bin ja kein Spieler, der klassisch irgendwie im NLZ groß geworden ist und so weiter. Ich war ja nie beim größeren Verein, sondern immer bei Bayern Hof, wie schon gesagt, damals in der Jugend. Das ist ja ein Amateurverein. Und genauso war das dann auch und bin dann mit 17 in die erste Mannschaft dort oben gekommen und habe da in der Oberliga, in Bayern heißt die Bayernliga, eine sehr gute Saison gespielt. Und dann wurde halt Nürnberg erst auf mich aufmerksam und da habe ich, wie schon gesagt, schon studiert, Bauingenieurwesen und ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass ich überhaupt in den Profifußball noch reinrutschen könnte, sondern das war eigentlich so der Weg, der für mich galt. Einfach ein klassisches Studium und dann nebenbei Fußball spielen in der Oberliga. Und dann, wie schon gesagt, hat aber der Club bei mir angerufen und gemeint, sie trauen mir das zu, sie würden mich gern verpflichten und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das mache ich auf jeden Fall, weil wenn es nicht geklappt hätte, ja, dann hätte ich halt 2 Jahre später weiter studiert. Und glücklicherweise habe ich es aber noch zumindest in die Drittliga geschafft.
Und wie war es denn damals, als der Anruf vom Club kam? Ist das für dich auch so der Verein damals in deiner Jugendzeit gewesen, wo du aufgeschaut hast, weil du sagtest ja, du kommst ja da aus der Nähe. Ist das so der Verein, zu dem man da aufschaut?
Ja, also ich bin auch bis heute noch ein kleiner Clubfan. Ist halt der Heimatverein. Wenn man Franke ist, dann ist man Klubberer, das sagt man so bei uns daheim. Nee, auf jeden Fall. Also klar, so als ganz kleiner Junge ist man irgendwo auch immer Bayern München Fan. Aber einfach nur, weil sie die Bayern alles gewinnen. Und das mögen halt die kleinen Jungs. So war es bei mir natürlich auch. Und aber der Club, ja, war schon der Verein bei uns heim, ja.
Ich glaube, das ordnen wir sich jetzt aber auch ein. Der Club ist halt der erste FC Nürnberg, der wird als sozusagen Spitzname der Club oder die Clubberer bezeichnet. Das ist vielleicht auch nochmal kurz erklären. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal dieses Gefühl und dieses Abwägen so beschreiben. Das ist ja ein unsicherer Weg. Fußballprofi, ne? Das andere wäre, also Bauingenieur gewesen, da muss man schon was im Kopf haben und das ist dann, hat man wahrscheinlich auch eine gute Auswahl und dann irgendwann einen sicheren Job und Fußballprofi kann von heute auf morgen vorbei sein. Du reißt dir irgendwie das Kreuzband und du heilt nicht ordentlich und ist vorbei. Wie war das? Und mit wem hast du dich da abgestimmt?
Also es ist ja, wenn man dann Fußballprofi ist, dann weiß man das. So, und dann gehört es ja auch dazu, dass man sich mental eben genau darauf einstellt. So, das finde ich immer. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann weiß ich auch, mit welchen Konsequenzen oder was dazugehört. Oder zum Beispiel, dass ich irgendwie, ich bin die letzten 10 Jahre, glaube ich, 8-mal umgezogen. Das gefällt mir jetzt auch nicht, aber ich weiß, es gehört halt dazu. Und dementsprechend glaube ich, wenn man das vorher weiß und sich darauf einstellt, dann ist das weniger schlimm. Und ich habe dann jetzt noch ein Studium abgeschlossen mit Wirtschaftswissenschaften und dann ist man zumindest abgesichert, wenn das jetzt irgendwie, wie beschrieben, dann irgendwie schief geht mit einem Kreuzbandriss oder sei es was auch immer, dass man dann aber schnell ins normale Berufsleben dann reinkommt.
Noch eins abgeschlossen, heißt du hast jetzt beide Studiengänge?
Nein, aber abgeschlossen habe ich nur das eine, aber weil ich ja das andere angefangen hatte.
Okay, spannend und finde ich auch wichtig und du bist ja nicht der Einzige auch, ne? Das kann man vielleicht mal kurz auch erwähnen, es gibt auch noch mehr Spieler in der Mannschaft bei euch, die nebenbei studieren, Franz Pfanne zum Beispiel, ich glaube Marco macht auch was nebenbei noch, Marco Schuster, also Simon Rein hat damals nebenbei studiert, der kommt ja auch so ein bisschen
im Club. Guter gespielt. Freund von mir übrigens, sehr mit dem habe ich in Nürnberg damals noch gespielt.
Ja, dann kannst du ihm schöne Grüße bestellen, er hat schon mehrfach angefragt und er kann sich gerne immer melden und wir würden uns freuen, wenn er einen
Podcast. Er war neulich in Rostock, da waren wir einen Kaffee zusammen trinken.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist vielleicht der nächste Punkt so, wie tickt dann eigentlich Maxi Kraus außerhalb des Fußballs? Was machst du in deiner Freizeit, wie schaltest du ab, wie hast du hier schon, ich habe gehört, du hast noch den schönsten Strand, hast du noch gesucht, aber
alle waren schön bisher. Ich bin oft am Strand tatsächlich. So klar, jetzt seltener mit dem Wetter, aber im Sommer, das fand ich schon richtig gut, wenn man da abends nochmal, und ich wohne nur eine Viertelstunde weg, wenn man da einfach nochmal hoch kann und abschalten kann und einfach nochmal an den Strand gehen kann. Da muss ich sagen, das ist schon überragend hier. Also das, ich weiß gar nicht, ob jeder das so richtig wertzuschätzen weiß, weil das weiß man vor allem erst, wenn man nicht an der Küste groß geworden ist, so wie schön und toll das ist. Dementsprechend, das gibt einem dann schon viel so als Ausgleich von dem hektischen, emotionalen Fußballdasein. Dementsprechend macht man auch noch viel mit den Mannschaftskollegen, ist da auch noch viel unterwegs, weil das immer die ersten Bezugspersonen sind dann in Rostock und so weiter. Die Stadt ein bisschen kennenlernen, die Leute ein bisschen kennenlernen, so ein Gefühl gewinnen für die Region und wie die Leute ticken. Dementsprechend, da bietet Rostock schon einiges.
Ja, also ich glaube, dass man das auch richtig wertschätzen lernt, wenn man weiß, dass man das gar nicht so oft machen kann, wie man möchte, zum Beispiel durch Arbeit oder was weiß ich, dass man es dann vielleicht ab und zu mal an den Strand schafft und dann erst recht den Moment wertschätzt, dort zu sein und ins Wasser zu gehen und einen Sonnenuntergang zu beobachten.
Sensationell, genauso ist es. Deswegen, ich bin jetzt auch immer, ich habe jetzt so meinen Abschnitt gefunden, der ist, glaube ich, 20 irgendwo, oder stand auf Gang 20, weil der ist ein bisschen schmaler, ein bisschen ruhiger, nicht mehr ganz vorne da am Leuchtturm, auch wenn es da auch geil ist. Also so langsam, ich weiß das jetzt ungefähr, wo ich hin muss.
Das ist, glaube ich, Richtung Küstenwald dann schon, oder?
Ja, genau, so ja, dazwischen, dann, ja.
Ja, da bin ich auch sehr gerne, kann ich auch sehr empfehlen. Oder wenn du noch nicht da warst, unbedingt mal probieren den Gespensterwald in Nienhagen.
Ja, habe ich gehört, war ich aber noch nicht da, ja.
Ja, wird oft als Filmkulisse auch genutzt und so und die ganzen Instagrammer und so, ne, sind da mal sehr aktiv. Okay, du hast das Stichwort eben genannt, Bezugsperson. Da haben wir letztens berichtet über eure Mannschaft, so zwei Generationen, eine Mannschaft, so. Das ist ja so typisch eigentlich für Fußballmannschaften. Da hatte ich mit Andreas Vogelsammer gesprochen. Der hat gemeint, jeder Spieler hat irgendwie so 3, 4, vielleicht auch 5 Bezugspersonen in der Mannschaft, mit denen er am meisten abhängt. Wer ist denn das bei dir?
Ja, der besprochene Vogelsammer. Lucky Wallner zum Beispiel, bin ich auch noch viel unterwegs. So, man muss aber immer dazu sagen, nur weil man mit ein paar mehr abhängt, heißt das natürlich nicht, dass man die anderen weniger mag und so weiter. Man versucht da irgendwie auch mit allen Zeit zu verbringen, eben um so eine Grüppchenbildung zu vermeiden. So, aber klar gibt es auch immer ein paar, jetzt Vogelsammer zum Beispiel, das ist halt, man hat eine gemeinsame Vergangenheit bei Haching, da kennt man gemeinsame Leute, kommt aus Bayern und so weiter. So, das ist dann, da hat man schon ein paar gemeinsame Erinnerungen, die man dann teilt und wo es dann ein bisschen einfacher ist.
Es hat Andreas ähnlich gesagt, hat er dann so auch mal so ein Beispiel genannt, mit wem man dann vielleicht dann eher nicht so rumhängt. Dann meinte er, dass er als Ältester im Kader, wird er im Januar 34, mit den Jüngsten jetzt vielleicht nicht so abhängt, weil man da nicht so die Gesprächsthemen hat. Genau. Aber wiederum war er mit Fiete ist ja der Jüngste bei euch, ja, in der Mannschaft, Fiete Bock, in Duisburg auf dem Hotelzimmer, und das war auch cool.
Ja, stimmt. Aber ja, genau, so ist ja irgendwo auch logisch, dass jetzt der 34-Jährige mit dem 17-Jährigen, sagen wir mal, weniger zu besprechen hat als vielleicht mit dem Gleichaltrigen. So, und das meine ich. Aber wenn beide dann, wenn sie mal zusammen sind, wie zum Beispiel auf dem Zimmer, dann gut miteinander umgehen, so, dann umso besser fürs Team.
Ja. Ja, Johannes, dann sind wir eigentlich schon, würde ich fast sagen, oder haben wir irgendwas vergessen noch? Ansonsten bei unserer neuen Rubrik.
Der Hansa-Spieler des Monats.
Genau. Den Spieler des Monats zu besprechen, das ist gar nicht so einfach jetzt im Oktober. Also ich habe da ein, zwei Kandidaten im Kopf, aber habe mich dann doch auf einen festlegen müssen. Ich sehe tatsächlich den Ryan Nadeiri als Spieler des Monats bei uns, weil auch sein Hereinnahme so so viel dem Angriff mitgegeben hat. Er hat 4 Tore in den vergangenen 4 Spielen gemacht. Vor der Saison hatte ich im Freundeskreis eine gewagte These rausgehauen, dass er für mich einer ist, der 15 Tore macht, weil ich auch eigentlich der festen Überzeugung bin, dass er den nächsten Schritt in der Saison macht, wenn er fit ist und fit bleibt. Zum Glück ist er jetzt wieder da, und ja, ich hätte eigentlich auch noch Cedric Harenbrock nehmen können, aber da habe ich doch, da liegt Ryan noch eine Nuance davor.
Ja, ich würde es nochmal ganz kurz erklären. Also wir wollen ab heute sozusagen jeden Monat den Hansa-Spieler des Monats besprechen, küren, wie auch immer, mit unserem Gast. Und wenn wir keinen Gast haben, dann unter uns. Ihr könnt da auch gerne immer eure Meinung zu äußern, in Kommentaren oder wo auch immer. Und dann soll es immer zum Ende des laufenden Monats oder zu Beginn des Folgemonats um den Spieler des Monats gehen beim FC Hansa. Und Maxi hat ja jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken, wie er das sieht. Also Ryan ist, denke mal, auf alle Fälle ein...
Ich bin da ganz bei dir, ja. Ryan und Seddy sind mir auch als erstes eingefallen. So, wahrscheinlich würde ich auch einen von den beiden nehmen, aber ich würde einen Namen, werfe ich jetzt hier mal noch mit in den Ring, ist Kenan Fatkic, der nämlich auch nicht nur wegen seinen 2 Toren jetzt, sondern der auch generell viel unterm Radar läuft, weil er läuft extrem viel in dem Spiel, läuft damit viele Löcher zu, ist ein wichtiger Ankerspieler für uns, gibt uns viel Stabilität so. Deswegen werfe ich mal Kenan noch mit in den Raum. So, ansonsten vielleicht noch, aber er war jetzt krank, deswegen müsste man ihn rausnehmen. Benno Dietze, der hat uns in den Spielen davor sehr viel gegeben. Aber prinzipiell ja die 3 vielleicht.
Ja, also da haben wir jetzt eine ganze Menge Namen gehört. Und ich finde auch, dass es schwierig ist. Ankerspieler ist auch ein super Begriff, den habe ich die Woche auch benutzt, aber nicht für Kenan, sondern für Marco Schuster. Allerdings hat er eigentlich so seinen typischen Spielstil einfach gespielt. Der ist auch immer total laufstark, präsent. Was mir aber aufgefallen ist, mein Gefühl jedenfalls war, dass er jetzt noch mehr Verantwortung übernommen hat. Das hat er eh auch schon getan. Aber wenn ich mich an das Spiel in Duisburg zum Beispiel erinnere, da hat er ja pausenlos da mit euch geredet und dann mal da ein Einzelgespräch, da mal eine Gruppe zusammengeholt. Dann war in der Verletzungsunterbrechung, dann hat er sogar das ganze Team auf den Platz zusammengeholt. Also das war, fand ich, sehr auffällig.
Ja.
Wie siehst du das?
Genau. Ich meine, er spielt ja jetzt auch auf einer Position, wo du das auch machen musst oder wo du diesen Rundumblick über das gesamte Spiel hast. Wenn ich jetzt vorne zum Beispiel im Pressing anlaufe, dann sehe ich ja 10 Mitspieler nicht, weil die in meinem Rücken sind, und sehe 8 Gegenspieler nicht, die in meinem Rücken sind. Das heißt, wenn ich ganz vorne spiele als Beispiel, kann ich gar nicht diesen ganzheitlichen Blick aufs Spiel haben, und das hast du vor allem von der 6 aus, und dementsprechend sollte der 6er in einem Team auch immer die meisten Kommandos geben, die meisten Feinabstimmungen und so weiter, vielleicht mal einen vorschieben, ein bisschen zurückholen etc., so wie es gerade gebraucht wird, und das, wie schon gesagt, erfüllt Schuster, bin ich ganz bei dir, gerade richtig gut.
Johannes, Maxi hat Kenan ins Spiel gebracht. Da hatte ich ja letztens auch eine Analyse gemacht. Das ist ja irgendwie immer, meistens, wenn du das nicht machst, ja, eigentlich immer meine Aufgabe hier zu analysieren und auch dann zu bewerten halt irgendwie. Ja. Und da habe ich ja noch geschrieben gehabt, dass Kenan eher zu den Verlierern zählte, weil einfach ich in dem gesehen habe, dass er mehr kann und so. Der hat das immer mal angedeutet, sein Potenzial, aber hat dann aus meiner Sicht zu wenig Impact nach vorne gehabt und auch den einen oder anderen Ballverlust zu viel. Wie siehst du das?
Den Eindruck hatte ich zwischendurch auch, aber ich muss sagen, dass er schon seit so ein, zwei Wochen das schon besser läuft, auch seitdem das in der Mannschaft besser läuft. Ich glaube, da ist bei ihm auch Stabilität in der Mannschaft und auch in den Ergebnissen und Auftritten eine ganz wichtige Sache, glaube ich.
Genau, Kenan ist, glaube ich, auch jemand, dem das neue System besser steht, so, weil er in dieser Viererraute, man hat einfach mehr Winkel im Spiel, so, er hat damit immer mehr Anspielstationen, weil er auch ein Spieler ist, der viel mit zwei Kontakten spielt, der schnell den Ball passt, so, und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn er mehrere Ebenen hat. Er hat eine Zehnerebene jetzt vor sich mit Sadi Hahnbrock, eine Sechserebene aber auch hinter sich mit Schusti, so, plus die Stürmer und die Außenverteidiger, so, und das gibt ihm einfach viel mehr Möglichkeiten und ich glaube, dass ihm das mehr Sicherheit gibt, ja.
Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist ganz entscheidend wirklich auch für Kenan gewesen und für den einen oder anderen Spieler, dass sie einfach jetzt mehr auf Position spielen, wo sie ihre Stärke einbringen können und wo ihr habt einfach insgesamt mehr Zug nach vorne und mehr Anspielstation nach vorne. Ne? Nicht nur durch den einen Spieler mehr, sondern einfach auch, weil Spieler Räume irgendwie mit mehr Überzeugung belaufen, ist mein Eindruck. So, ne?
Genau, beziehungsweise du hast jetzt im Mittelfeld, hast du jetzt halt drei Ebenen statt nur noch zwei Ebenen. So, und das gibt dir mehr die Möglichkeit, zwischen die gegnerischen Linien zu kommen, in deren Rücken zu kommen. So. Weil wenn du einen Zehner, einen Achter und einen Sechser hast, dann hast du auf drei verschiedenen Höhen Spieler, die du anspielen kannst. So, und das gibt dir halt nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, wie schon gesagt, dass uns das gut tut, wenn wir den Innenverteidiger aus der Dreierkette da vorschieben. Aber vielleicht wird es auch in der Saison mal wieder Phasen geben, wo uns die Dreierkette wieder besser steht. So, das wird man alles sehen, aber gerade im Moment, glaube ich, ist die Viererkette für uns die bessere Wahl. Ja,
ja. Und angefangen hatten wir mit Ryan. Ich glaube, das sieht halt jeder, ne? Wie wichtig der ist, was der Junge für Spielfreude hat, für Spielintelligenz auch. Also, und jetzt hat er, ich habe ihn gestern gefragt, was kommt denn da jetzt noch? Ich meine, du bist ja jetzt auch, warst ja lange raus und wir haben ja vorhin diese Faustregel besprochen gehabt. Also der kann ja eigentlich noch gar nicht bei 100% sein, aber bestimmt schon das Spiel so mit und ist so, es wirkt so leicht schon wieder. Ja, so.
Genau, ich glaube schon, dass er annähernd wieder bei 100% ist, weil er auch schon einige volle Trainingswochen, intensive Trainingswochen jetzt mitgemacht hat. Aber genau, man sieht jetzt einfach, welche Klasse er hat. Ich glaube auch, dass Ryan jemand ist, dem es gut tut, einen Stürmer neben sich zu haben. Auch einen Stürmer wie Vogi, der sich sehr intelligent bewegt. Aber Ryan hat halt super Laufwege auch in die Tiefe, auch von der Stürmerposition. Das hat man gegen Havertz super gesehen. Da hat er nur die Tore noch nicht gemacht, aber da hat man ja schon gesehen, so wenn er seine intelligenten Laufwege ansetzt, dass er da immer Lücken reißt, immer anspielbar ist. So, und genau das brauchen wir eben vorne. Da. Und also muss ich sagen, freut mich auch sehr für ihn, weil er ein super Typ ist, charakterlich, menschlich. Und so einfach so weitermachen, gar nicht so viel nachdenken.
Ja, jetzt hat Johannes ja hier eine Zahl genannt gehabt, Maxi. Wurde er bei der Fische, schafft Ryan 15 oder mehr Tore?
Also er hat die Qualität dafür hat er. Also ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Aber wenn er jetzt am Ende nur 10 macht, dann ist es keine enttäuschende Saison natürlich für ihn. Weil, wie schon gesagt, er gibt uns ja auch sonst sehr viel fürs Spiel.
Ich glaube auch, dass er so ein,
aber er kann's, ja.
so ein Stürmerprofil hat, was in Deutschland gerade sehr gesucht wird und was ihn deswegen auch sehr interessant macht.
Auf jeden Fall. So, wie schon gesagt, ich glaube auch, dass Vogi da einen super Einfluss auf ihn hat, so, weil er ihm in manchen Situationen genau den Rücken frei hält oder genau die Bewegungen gibt, die Ryan dann ausnutzen kann mit so ein paar tiefen Läufen, mit ein paar Dribblings auf Außen. Dementsprechend ergänzen sich die beiden ganz super, ja.
Also ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich die Geschichte die Woche aufschreiben möchte, aber ich hatte, wie gesagt, gestern mit Ryan auch gesprochen und hatte davor mit Vogi gesprochen über Ryan und die beiden haben große Freude aneinander und miteinander zu spielen und ja, Ryan hat das auch bestätigt, wie du da jetzt gerade Andreas genau. Vogelsammer eingeschätzt hast, ne? Dass er da einfach so ein, also der hilft einfach, ne? Das
genau, Vogi ist ja auch, also er hilft ja dann auch. So, wenn ich mal angucke, wie er den Elfmeter zum Beispiel gestern rausholt, da, das ist schon Qualität, welchen Zug er dann in der Box hat, im Strafraum. So. Und das meine ich, das gibt dir dann einfach sehr viel, wenn die beiden dann sich nicht nur verstehen, sondern auch noch so gut ergänzen. Und dementsprechend, das passt dann gerade im Moment super. Ja.
Und zum Glück, Johannes, hat nach unseren Informationen Ryan noch einen Vertrag bis 2028. Also sind wir doch sehr hoffnungsvoll, dass wir ihn noch etwas länger hier in Rostock erleben und dann vielleicht mit hoher Ablöse irgendwann höherklassig verkaufen. Schauen wir mal, ne? Okay, bevor Maxi, du gleich das letzte Wort hast, weil der Gast hat bei uns immer das letzte Wort. Wir haben da hinten schon Zeichen bekommen, dass wir ein bisschen auf die Zeit achten sollen. Johannes, müssen wir ja noch wieder unseren Werbeblock hier machen. Wir haben schon einige Namen auch genannt, die schon zu Gast waren hier im Podcast. Armin Stepuzade hat Maxi gelobt, ja, der Sportdirektor des FC Hansa war hier schon zu Gast. Viele Spieler, aktuelle Spieler des FC Hansa, aber auch ehemalige Größen. Also es lohnt sich, zu scrollen, reinzuhören, auch in vorherige Folgen. War schon ein bisschen was dabei.
Genau, wir hatten vor zwei Wochen Steven Ruprecht dabei, der sich sehr offen geäußert hatte über Reflexion und auch über sein Engagement für gute Zwecke.
Genau, und wir haben, Johannes, einmal die Woche, willst du das mal machen, einen Newsletter?
Wir haben einmal die Woche den Newsletter, den Kurs der Kogge, der jede Woche kostenlos erscheint, mit dem, ja, was in der Woche beim FC Hansa los war. Dort stellen wir auch Ex-Hanseaten vor und schauen auf das Wochenende und auf den geben Ausblick, was beim FC Hansa demnächst wieder ansteht.
Genau, Zitat des Tages. Vielleicht schafft es Maxi diese Woche zum Zitat des Tages. Müssen wir nochmal rekapitulieren sozusagen. Ja. Maxi, und jetzt sind wir gespannt. Also erstmal vielen, vielen Dank, ja, dass wir dich hier begrüßen konnten. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, der Gast hat immer das letzte Wort. Was war so bisher so vielleicht dein schönstes Hansa-Erlebnis? Oder was willst du den Hörerinnen und Hörern unbedingt noch loswerden? Die schönste Lebensweisheit?
Das schönste Hansa-Erlebnis war, glaube ich, dann das Tor gegen 60 vor der Südtribüne in einem geilen Spiel, in der geilen ersten Halbzeit, die wir gespielt haben, wo es richtig elektrisierend war, auch in dem Stadion. Vielleicht auch noch das Tor gegen Aston Villa, weil da habe ich zum ersten Mal, das war das erste Mal, wo das Stadion voll war oder halbwegs voll war, wo ich dort gespielt habe, wo ich dann erstmal gedacht habe, wow, wo bin ich hier eigentlich? Richtig stark. Genau, und das glaube ich, das vergisst man nicht. Gerade auch gegen die Löwen, mit denen ich schon oft, ich mag den Verein sehr, gegen die habe ich schon oft gespielt, oft die Schwerter gekreuzt, oft verloren tatsächlich. Umso schöner, dass es in dem Fall dann so geklappt hat, und muss ich sagen, das war richtig geil. Aber ich sag's mal so, vielleicht richten wir einen Blick lieber nach vorne und sagen es. Könnten noch schönere Momente kommen, wenn wir uns halbwegs den Hintern aufreißen.
Uns würde es freuen, Johannes. Ne? Wir müssen uns immer ein bisschen zurückhalten beim Mitjubeln dann, weil wir sollen ja neutral sein. Ja. Und gegen Aston Villa, muss ich ja gestehen, ist ja mein Lieblingsteam. Ja? Ist auch ein bisschen wehgetan. Aber war ja nur ein Freundschaftsspiel, also von daher. Cool. Wir freuen uns über weitere Tore von Maxi Kraus für den FC Hansa und ja, sagen einfach nochmal Danke, Maxi.
Danke. War richtig schön hier. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und man sieht sich immer im Stadion, ne?
So ist es. Ja, und an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, schaltet weiterhin ein. Liked auch gerne. Und ja, macht Werbung. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.